Das ist nicht ganz einfach. Man muss, glaube ich, versuchen, es einmal klanglich zu beschreiben oder zu bestimmen und dann einmal in seiner Entstehungsgeschichte. Klanglich ist es erstmal so, dass Neofolk davon geprägt ist, dass meistens Männer singen und dabei sich selbst im Regelfall mit der Akustikgitarre begleiten. Häufig gibt es noch eine schwache Unterstützung durch ein Schlagzeug, das aber nicht sonderlich aufdringlich ist. Und wie der Name sagt, sind das klangliche und auch in der Art des Gesangs Anschlüsse an traditionelle Folkmusikformen aus dem englischsprachigen Raum, wo das Genre entstanden ist. Mittlerweile gibt es Neofolk, aber auch in Kontinentaleuropa, vor allem Deutschland, Italien, Mittelosteuropa, Russland, hat sich der Neofolk dann weiterentwickelt. In der Entstehungsgeschichte ist es dann insofern spannend, als dass der Neofolk einerseits aus dem Punk und andererseits aus dem Industrial entstanden ist, also im Groben unter den als eine Spielart des Oberbegriffs Post-Punk verstanden werden kann. So viel vielleicht erstmal zur Einordnung, wie das klingt, was man sich darunter vorstellen kann.
Und vielleicht auch schon am Anfang sozusagen eine politische Verortung dieses Genres, wobei es ja wahrscheinlich eine Vielfalt von politischen Spektren gibt innerhalb dieses Genres, aber vielleicht kannst du so ein bisschen ja den Rahmen der Diskussion abstecken, wenn es um diese politische Frage geht.
Genau, also du hast einleitend ja die Band Death in June als quasi die oder eine der ersten Neofolk-Bands genannt, um die es seit ihrer Gründung immer wieder Auseinandersetzungen gibt, wegen ihrer Bezugnahmen auf die historischen Faschismen und den Nationalsozialismus. Der Name Death in June bezieht sich auf die Ermordung Ernst Röhms im Deutschen Reich 1934. Und daran anschließend ist das Genre dominiert von Bands, die sich auf mehr oder weniger unterschiedliche Art und Weise mit Faschismus, Nationalsozialismus auseinandersetzen. Im Regelfall bestreiten diese Bands, dass sie selbst politisch sind dabei. Die Bezugnahmen sind aber meistens affirmativ. In dem Genre gibt es darüber hinaus allerdings auch Bands, die sich nicht mit politischen Inhalten oder politischen Symbolen auseinandersetzen. Ein weiterer wichtiger thematischer Zweig des Neofolks ist die Auseinandersetzung mit devianter Sexualität. Und es gibt auch Bands wie etwa Rome, die auch dieses Jahr auf dem WGT spielen, die im Allgemeinen als links verstanden werden. Bei Rome ist es so, das ist eine luxemburgische Band, die sich stark mit dem historischen antifaschistischen Kampf gegen den Nationalsozialismus identifiziert, aus einer Form von links geprägten luxemburgischen Befreiungsnationalismus heraus.
Jetzt hast du gesagt, dass in seinen Ursprüngen ja der Neofolk ja durchaus sozusagen mit dem Punk auch zusammenhing. Und ich fände es eben genau dann eben spannend, das nachzuverfolgen anhand der Band Death in June. Da ist ja die Vorgängerband eben gewesen, Crisis, eine britische Punkband. Was ist das denn für ein Bandprojekt gewesen?
Genau, Crisis hat sich 1977 gegründet, so wie viele Punkbands, und ist im Endeffekt dafür und dadurch bekannt, dass sie im Rahmen von Rock Against Racism eine der zentralen Bands waren, was daran liegt, dass damals Douglas Pearce und Tony Wakeford, zwei der Gründungsmitglieder und die beiden prominentesten Mitglieder der Band damals gewesen, beide in trotzkistischen Gruppen organisiert waren. Wakeford war in der Socialist Workers Party und Douglas Pearce in der International Marxist Group. Und die Rock Against Racism-Veranstaltungen wurden weitestgehend aus diesem trotzkistischen Spektrum organisiert. Und die Band ist da aufgetreten und hat in ihren Texten auch offensiv antifaschistische Positionen vertreten. Also in den Texten geht es dann darum, dass Polizisten alles Nazis sind, dass man Nazis schlagen muss, dass man nicht regiert werden möchte und so weiter und so fort. Also klassische linke Inhalte, die bei der Band eher anarchistisch als trotzkistisch letztlich klingen. Genau, und die haben im Rahmen von Rock Against Racism-Veranstaltungen viel gespielt. Die Band hat dann 3 Jahre existiert und hat sich dann im Mai 1980 aufgelöst. Und ein Jahr später ist dann von Douglas Pearce und Tony Wakeford Death in June gegründet worden. Klanglich, Crisis klingt wie so klassischer linker agitatorischer Punk. Also die Texte sind gut zu verstehen, sehr parolenhaft, sehr offensiv und direkt in ihren Aussagen, musikalisch nicht sonderlich ungewöhnlich für den Punk seiner Zeit.
Ist ja oft verglichen worden, auch mit Crass, eben sozusagen vielleicht zwei Bands, Crass und Crisis, die eben so dieses Genre des Anarcho-Punk geprägt haben. Jetzt findet ja anscheinend ein Umschlagpunkt statt, in dem Moment, wo sich dann Crass auflöst. Also du hattest jetzt schon gesagt, 79, 80 wird dann Death in June gegründet. Und in einem späteren Interview hat ja Douglas Pearce gesagt, dass Death in June auch eine Reaktion darauf gewesen ist, wie die politische Linke mit Crisis umgegangen sei. Würdest du in der Gründung von Death in June da sozusagen erstmal Kontinuitäten sehen zwischen dieser Punkzeit, die vorher da war, mit antifaschistischem Selbstverständnis? Oder ist das tatsächlich ein Bruch, der mit der Gründung von Death in June dann stattfindet?
Na, man muss die Geschichte, glaube ich, diese Entwicklungsgeschichte schon als eine stufenweise Entwicklung verstehen. Das erste Konzert von Death in June hat im Rahmen eines Benefizkonzerts von Workers Against Racism stattgefunden, die wiederum von einer anderen trotzkistischen Gruppe, der Revolutionary Communist Party, organisiert waren. War also auch ein sich antifaschistisch positionierendes Konzert, auf dem Death in June gespielt hat. Und man muss die Entwicklung, glaube ich, über Stufen verstehen. Wie gesagt, Crisis selbst ist, wenn man sich die Texte anguckt und wenn man sich die Performance auf der Bühne anguckt, stark geprägt von so einem Radical Chic und einer anarchistisch geprägten Gesamtkritik der Verhältnisse. Da steckt relativ wenig Analyse drin, sondern man ist vorrangig möglichst radikal dagegen. Und Death in June stellt sich in diese Tradition der radikalen Opposition gegenüber der Gegenwartsgesellschaft. Und es gibt dann Aussagen, wo Pierce über die Entwicklung der Band reflektiert, wo er dann unter anderem zum Beispiel in einem Interview 1985 sagt, dass er und Wakeford sich beide aus ihrem historischen Interesse, Geschichtsstudent zu der Zeit, zunehmend sozusagen für Anknüpfungspunkte für eine radikale Politik interessiert haben, die anders war als das, was sie an den trotzkistischen Gruppen, in denen sie Mitglied waren, erlebt haben und kritisiert haben, nämlich dass sie von den Kadern instrumentalisiert wurden für Politik als Spielfiguren. Und einer der Anknüpfungspunkte für die war dann aus ihrer Perspektive die SA und der Strasserflügel innerhalb der NSDAP, also die scheinbar linken Teile der nationalsozialistischen Bewegung.
Und wie hat sich dieser Bezug dargestellt? Also ich finde das auch erstmal relativ abwegig, von so einer linken Selbstkritik dann sozusagen beim linken Flügel der NSDAP zu landen und bei der SA, die dann weggeputscht wird. Also wie ging diese Geschichte weiter, dass Sie darüber einen Moment der Identifikation herstellen?
Die Identifikation beruhte im Kern, würde ich behaupten, darauf, und das kann man sich, wenn man sich die Texte von Death in June anguckt und auch von Sol Invictus dann später, das muss man vielleicht auch noch am Rande erwähnen, Tony Wakeford und Douglas Pierce trennen sich und Tony Wakeford öffnet seine eigene Band, erst Above the Ruins und dann später Sol Invictus, weil er Mitglied in der British National Party, also bei den britischen Neonationalsozialisten wird, und Douglas Pierce ihn deswegen rauswirft. Also auch da gibt es innerhalb sozusagen dieser Entwicklung dann Konflikte, wohin man sich bewegt. Die Anknüpfung aber an die SA und den Strasserflügel funktioniert, weil die Band nie eine Kritik etwa des Kapitalismus oder so ausbildet, sondern im Groben das Bestehende ablehnt und das aber als dann Stück für Stück mit der Moderne identifiziert und in dem aus ihrer Perspektive besseren Teil des Nationalsozialismus eine radikale Bewegung gegen diese Moderne sieht.
Soweit ich das gehört habe, gibt es von Douglas Pierce auch recht unterschiedliche Aussagen zu seinem Bezug auf den Nationalsozialismus und er hat ja auch immer mal wieder bestritten, dass sich dieser Titel, dieser Bandname Death in June tatsächlich auf den Röhmputsch bezieht. Gibt es sozusagen die Geschichte, dass er bei den ersten Aufnahmen, als sie noch keinen Bandnamen hatten, da sozusagen ihm was zugerufen wurde, was er dann als Death in June verstanden hat und dann war der Bandname eben sozusagen aus der Not heraus geboren. Also die Frage dieses Umgangs mit dem Nationalsozialismus könnte man jetzt in Bezug auch auf den Punk dann nochmal formulieren, dass man sagt, ja, das ist sozusagen das, was es im Punk eh gibt, das Moment der Überaffirmation, dass man faschistische Symbole zum Beispiel benutzt, um der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Sowas gibt es ja in der Geschichte des Punk immer wieder. Warum ist das bei Death in June nicht der Fall?
Das ist ja sozusagen eine der klassischen Verteidigungslinien in der Auseinandersetzung mit der Band, wäre genau diese Position. Das ist eine Überaffirmation, eine künstlerische Auseinandersetzung. Ich glaube, von der Verwendung nationalsozialistischer Symbole, etwa der Hakenkreuzbinde oder so im frühen Punk, kann man es insofern unterscheiden, als dass die Auseinandersetzung und die Affirmation deutlich weitergeht. Und das kann man dann nicht nur an den Texten festmachen oder dem Bandlogo bei Death in June, auf dem der SS-Totenkopf verwendet wird. Es taucht auch immer wieder an anderen Teilen der Selbstinszenierung auf. Sondern man kann es dann letztlich festmachen an so klassischerweise als Anzeichen gewerteten Positionierungen wie der Beteiligung an Samplern, die etwa zur Ehrung von Leni Riefenstahl oder des rumänischen Faschisten Corneliu Codreanu herausgebracht werden, auf denen die Bands dann vertreten sind mit Songs von ihnen. Bei Death in June ist es zum Beispiel auch so, dass Douglas Pierce 1992, müsste es gewesen sein, Konzerte in Kroatien vor kroatischen Faschisten, die im Rahmen des kroatischen Unabhängigkeitskampfes gekämpft haben, gegeben hat und sich anschließend sehr positiv darauf bezogen hat.
Wenn solche Sachen sozusagen stattfinden, die ja relativ eindeutig sind, dann gibt es auch eine Kritik daran, die ja an Death in June immer wieder auch formuliert wurde. Gibt es eine Reaktion auf diese Kritik von Seiten von Death in June?
Ja, und die Reaktion beruht im Kern immer darauf, sich vom historischen Nationalsozialismus abzugrenzen, was auch mit einem positiven Röhmenbezug vergleichsweise einfach fällt. Die Perspektive, die da immer wieder auftaucht, ist, die Geschichte wäre anders verlaufen, wenn Strasser und Röhm und nicht Hitler und der in Anführungsstrichen rechte Flügel der NSDAP sich durchgesetzt hätten. Dann hätte es keine Shoah gegeben, dann hätte es zumindest den Zweiten Weltkrieg nicht im Westen Europas, sondern nur im Osten gegeben und so weiter und so fort. Und diese Abwehr der Kritik ist im Regelfall auch ausreichend, um die Auseinandersetzung zu unterbinden, weil häufig die Kritik auch einfach ist, ihr seid Nationalsozialisten, ihr benutzt ja den SS-Totenkopf als Logo, damit ist das gesagt. Wobei bei diesem positiven SA-Bezug ja relativ deutlich ist, dass es keinen positiven SS-Bezug geben kann. Immerhin stellt die SS die Mörder Röhms. Und da die Auseinandersetzung so häufig auf diesem Niveau passiert, fällt es leicht, der etwas zu entgegnen der Kritik.
Eine Entgegnung, die ja immer wieder gebracht wird von Death in June-Fans, ist zu sagen, ja, das ist auch eine Auseinandersetzung mit der Homosexualität von Douglas Pierce, also sozusagen in der Bezug auf Röhm als jemanden sozusagen, der ja homosexuell gewesen ist. Wie würdest du diese Argumentation bewerten?
Mit Sicherheit ist der positive Röhmbezug bei Douglas Pierce stark durch seine eigene Homosexualität geprägt und nicht nur durch seine eigene Homosexualität. Es kommt auch noch dazu, dass Douglas Pierce nach eigenen Aussagen auch einen Uniformenfetisch hat, was sich mit der offen gelebten Homosexualität, die bei ihm, soweit man das beurteilen kann, aus der Ferne auch Züge einer misogynen Homosexualität trägt, die Männlichkeit per se idealisiert. Da ist der Bezug auf die SA und die dort teilweise gelebte Homosexualität in der Führungsriege der SA naheliegend. Und also ich glaube ihm das, wenn er das sagt. Es gibt ja auch etwa Auftritte von Death in June, wo das Bandlogo auf eine Regenbogenflagge appliziert hinter der Bühne hing. Und Douglas Pierce selbst ist, ich glaube, 2006 auch, das hat er danach dann offensiv beworben, in einem Schwulenporno als Darsteller aufgetreten.
Jetzt hast du sozusagen vorhin diese eine Argumentationsstrategie von Death in June selber sozusagen oder von Death in June Fans gesehen. Man nimmt sich halt einen Flügel des Nationalsozialismus, der ja historisch im Verlaufe der Geschichte des Nationalsozialismus aus dieser politischen Gruppierung ausgeschieden wurde, Röhm, der sozusagen beiseite gebracht wurde, und auch ein Flügel, der dann sozusagen unbefleckt ist von dem, was dann im Zweiten Weltkrieg folgte. Das ist ja eine Argumentationsstrategie, die es heute auch gibt von der neuen Rechten, insbesondere in Bezug auf die konservative Revolution, was ja genau eben auch solche Gruppierungen quasi die Trotzkisten des Nationalsozialismus sind, die in der Frühphase des Nationalsozialismus mit ihm stückweise zusammengegangen sind, aber dann eben sozusagen mit der Machtergreifung ausgeschieden sind aus dem Nationalsozialismus. Würdest du sagen, dass es eine Nähe gibt zu Kreisen von neuen Rechten in diesem musikalischen Zusammenhang?
Also einerseits gibt es und gab es die gesuchte Nähe der neuen Rechten zum Neofolk. Es hat sich zentral in den 2000ern abgespielt, dass vor allem Autoren aus dem Umfeld der Jungen Freiheit, Martin Lichtmess wäre da der bekannteste Name, der auch heute noch auf Buchmessen regelmäßig vertreten ist, im Umkreis des Instituts für Staatspolitik etwa, sich sehr positiv auf den Neofolk bezogen haben, versucht haben, den Neofolk oder die Bezugnahme auf den Neofolk zu popularisieren innerhalb der neuen Rechten. Also aus der Richtung gab und gibt es die Bezugnahmen. Etwa auch Martin Sellner, dieser österreichische Kader der identitären Bewegung, ist immer wieder auf Neofolk-Konzerten in Österreich, bewegt sich in diesen Kreisen. Und andersrum, sagen wir so, die erste Generation Neofolk, um so Akteure wie Death in June, Sol Invictus, haben zumindest keinerlei Abgrenzungsbedürfnis zur neuen Rechten. Und weil Neofolk so eng mit diesen Bands und ihrer Ikonografie und ihrer positiven Bezugnahme auf historischen Faschismus und Nationalsozialismus verknüpft waren, sind in der zweiten Generation in zeitgenössischer entstandenen Neofolk-Bands einfach auch viele Personen mit Positionen der neuen Rechten aktiv, die selber Musik machen.
Jetzt haben wir so ein bisschen im Schnelldurchlauf quasi die Entwicklung von Death in June aus der Punkband Crisis heraus rekonstruiert. Und wir haben sozusagen gesehen, dass es ja, Bezugnahmen gibt auf Teile des Nationalsozialismus oder auf bestimmte Gruppierungen innerhalb des Nationalsozialismus und dass es eben auch Kooperationen mit durchaus eindeutigen Projekten gibt in diesem Bereich der rechten Szene. Jetzt ist ja das immer sozusagen die eine Sache, also sozusagen Symboliken zu nehmen, Äußerungen von Bandmitgliedern zu nehmen. Die andere Frage ist ja die musikalische Ebene, was ja insbesondere insbesondere dann interessant ist, wenn man feststellt, bei Death in June gehen durchaus politische Haltung und die Provokation, die damit verbunden ist, einher mit einem ästhetischen Gesamtkonzept. Und deswegen finde ich das interessant, inwiefern du das sehen würdest, dass sich sowas auch auf der ästhetisch-musikalischen Ebene widerspiegelt. Also ist das auch eine Musikkritik, die du da formulieren würdest?
Ja, also man hat, glaube ich, zwei Optionen, wenn man sich kritisch mit Neofolk auseinandersetzen möchte, mit Death in June auseinandersetzen möchte. Die eine Option ist die, wie es in der linken oder radikalen Linken klassischerweise diskutiert wird, indem man versucht, Grauzone zu bestimmen über sowas wie Kontaktschuld, wer hat mit wem was herausgebracht und so weiter und so fort, so wie ich das hier eben auch gemacht habe. Und die andere Option wäre, sich mit der ästhetischen Gestalt, mit den Songs selber auseinanderzusetzen, mit der Performance. Das Ergebnis der ersten Perspektive wäre festzustellen, gut, man kann das ganze Genre en bloc ablehnen. Das liegt auch daran, dass das Genre so klein ist, dass eigentlich jeder mit jedem mal zusammen auf einem Festival aufgetreten ist. Und würde man das ernst nehmen, würde man auch relativ schnell dazu kommen, auch klassisch linke Veranstaltungsorte oder so zu problematisieren, weil die Verknüpfungen über Labels dann wieder zu anderen Bands auch vorhanden sind in der Szene. Die andere Art und Weise, sich damit auseinanderzusetzen, die ich persönlich spannender finde, weil man da vielleicht auch mehr über linke Musik lernt, die man aufgrund solcher Kontaktschuldhypothesen erstmal für unbedenklich hält, wäre sich eben damit auseinanderzusetzen, was die da eigentlich machen, wie das klingt und wieso das so klingt. Und da würde ich sagen, dass es da auch wiederum zwei Seiten gibt. Die eine Seite ist die sozusagen stärker inhaltlich gedachte Seite, wobei sie sind beide inhaltlich gedacht, aber die eine Seite wäre auf jeden Fall zu sagen, was wird da eigentlich kritisiert? Und das Genre ist ein Genre, das beansprucht, kritisch zu sein. Wenn man die verfolgt, dann kommt man relativ schnell dazu, und das ergibt sich ja durchaus auch aus dem Punk und der Industrial Music, einer anderen Ursprungsform von Neofolk-Akteuren, dass da eine radikale Kritik an der Moderne formuliert wird. Und zwar eine radikale Kritik an der Moderne, die nicht unbedingt an den falschen Stellen ansetzt. Also da wird bestimmte Form von nivellierender kulturindustrieller Produktion kritisiert, da werden bestimmte Formen von Autoritarismus kritisiert, da wird eine bestimmte reduzierte Form moderner Rationalität kritisiert. Und dann kann man sich angucken, auf welche Art und Weise die kritisiert wird. Und dann stellt man fest, dass das im Neofolk durchaus sehr unterschiedlich passiert, dass aber der Bezug auf den Nationalsozialismus und auf den Faschismus nicht zufällig ist, weil die moderne Kritik, die im Neofolk formuliert wird, eine ist, die sozusagen das versucht, im Vormodernen und in den Bewegungen, die sich gegen diese Form von Moderne richteten, Möglichkeiten einer anderen Form des Zusammenlebens, des Lebens zu finden, des Denkens. Und daraus resultiert dann auch eben die Hinwendung zur Folk Music, zu Traditionals als etwas, wo man vielleicht eine andere Ästhetik findet, eine andere Art und Weise, seine Bedürfnisse und Gefühle auszudrücken, als in der modernen Musik, die im Radio läuft und so weiter und so fort.
Jetzt betrifft die Diskussion über Grauzone im Neofolk nicht nur die britische Band Death in June, sondern es ist ja eine Diskussion, die auch eine Rolle spielt hier in Deutschland und der Neofolk-Szene, die hier vorhanden ist. Auch da gibt es immer wieder den Vorwurf, dass eine fehlende Abgrenzung zu rechten Inhalten da ist. Und das sind Diskussionen, die auch in Bezug auf das WGT immer mal wieder aufflammen. Wie sind denn in Bezug auf Grauzone die Diskussionen da gelaufen? Also was für eine Position ist denn da zum Beispiel von Seiten des WGTs her zu vernehmen?
Also auf dem WGT treten eigentlich seit Ende der 90er Jahre kontinuierlich Neofolk-Acts auf, im Regelfall so in einer ein- bis niedrigen zweistelligen Zahl, bei insgesamt so 200 Acts, also es ist ein Teil des WGTs, aber nicht der große Teil, der Neofolk ist auch gar nicht, also das Genre Neofolk ist gar nicht groß genug, um viel mehr Acts zu stellen regelmäßig. Das WGT setzt sich damit mit der Kritik nicht auseinander öffentlich oder verweist auf Stellungnahmen der Bands, die eben sagen, nein, wir sind keine Nationalsozialisten, wir beziehen uns nicht positiv auf die Shoah, wir mögen Hitler nicht und fertig. Und die Auseinandersetzung um das WGT geht ja auch über den Neofolk hinaus. Also es gibt seit Ewigkeiten die Auseinandersetzung um Stände rechter Kleinstverlege auf dem Marktareal des WGT. Es gab auch 2009 den Vorfall, dass auf einem der Tickets der WGTs, das den Zugang zum Zeltbereich regulierte, eine schwarze Sonne abgebildet war, also ein Symbol des historischen Nationalsozialismus, das vom Neonationalsozialismus als älter und esoterisch behauptet wird, aber faktisch im Nationalsozialismus entstanden ist. Und da gibt es immer wieder unregelmäßig Kritik dran von Akteuren in Leipzig, die außerhalb der schwarzen Szene sind, auch von einzelnen wenigen Akteuren innerhalb der schwarzen Szene. Aber im Regelfall wird diese Kritik einfach ignoriert. Und sie hat auch keinen ökonomischen Einfluss. Also das Gravierendste, was dem WGT mal passiert ist, ist, dass das Werk 2 in Leipzig als Veranstaltungsort gesagt hat, sie stehen nicht mehr zur Verfügung. Aber dann ist man halt auf andere Veranstaltungsorte ausgewichen für einzelne Konzerte.
Wäre also nochmal eine Aufgabe in Leipzig, diese Diskussion wieder anzustacheln. Vielleicht können wir abschließend eben auch nochmal auf den Anlass unseres Gesprächs zurückkommen, nämlich die Reunion der Band Crisis. Mhm. Wie bewertest du das denn, dass Crisis da dieses Jahr auf dem WGT spielen? Ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, Douglas Pearce und Tony Wakeford, die knüpfen da ja offensichtlich an die damaligen Punkzeiten an und labeln sich jetzt selbst als antifaschistisch. Was ist denn vor dem Hintergrund des bisher Gesagten davon zu halten?
Also zunächst muss man sagen, dass Douglas Pearce nicht dabei ist bei der Reunion, aber Tony Wakeford. Das sozusagen vielleicht so zur Einordnung. Und Tony Wakeford sagt mittlerweile in den letzten Jahren regelmäßig, dass er sich von seiner Zeit in der British National Party distanziert, British National Front distanziert, dass das ein Jugendfehler war und dass er selber uneingeschränkt gegen Faschismus, Rassismus, Antisemitismus und Homophobie ist. Er verweist dabei auch gerne auf seine jüdische Frau. Und ich würde sogar vermuten, dass er das so sieht, dass er das aus seiner eigenen Perspektive ist. Wenn man sich die Texte anguckt, die er bei Sol Invictus geschrieben hat und performt und auch immer noch performt, findet man da auch keinen offenen Rassismus oder offenen Antisemitismus, aber Motive, die er aus dem historischen Faschismus und Nationalsozialismus übernimmt, von einer Form von moderner Kritik, die etwa zwischen schaffenden und raffendem Kapital differenziert, die den Zweiten Weltkrieg den Konflikt zwischen Großbritannien und Deutschland als Konflikt zwischen Brüdern, der von außen angestachelt wurde, versteht und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube ihm, dass er der Meinung ist, dass er Antifaschist ist und dementsprechend, also aus der Innenperspektive, wundert es mich nicht, dass er, ob nun aus ökonomischen Gründen oder weil er mal wieder Lust drauf hatte, bei der Reunion, also dass es diese Crisis Reunion gibt. Was da sozusagen das Bemerkenswertere ist, ist ja eher, wer dann sich von Veranstaltern, Labels und so weiter positiv darauf bezieht und etwa die Konzerte veranstaltet. Also Crisis hat auch letztens getourt in Deutschland mit Konzerten zumindest in Leipzig und in Berlin. Und in Leipzig war es dann so, dass das Konzert erst im Werk 2 stattfinden sollte und das Werk 2 sich dann verweigert hat. Es musste dann woanders stattfinden, das Konzert. In Berlin war es so, dass das Konzert von dem Label Aufnahme und Wiedergabe veranstaltet wurde, das im Regelfall, also es ist ein bedeutendes Wave-Industrial-Label in Deutschland, vielleicht das wichtigste momentan, das innovativste zumindest. Und dessen Veranstaltungen finden im Regelfall in rechten Positionierungen unverdächtigen Locations oder in linken Orten statt, also mit Veranstaltungen im Institut für Zukunft in Leipzig oder im About Blank in Berlin. Und genau, dass solche Akteure sind es dann aber, die da auch kein Problem mit haben mit Tony Wakefords Vergangenheit und seiner sonstigen Musik. Und die auch kein Problem mit Def in June nebenbei haben, Aufnahme und Wiedergabe als Label. Sie haben dieses Jahr zu Weihnachten ein Weihnachtslied von Def in June gepostet und das gegen Kritik bei Facebook dann noch verteidigt. Also da wird sozusagen die Perspektive, das sind keine Nazis, die sind gegen den historischen Nationalsozialismus, gegen Hitler, das reicht aus, denen sozusagen.